Warst du schon mal in Berlin? Dann stell dir mal vor, du stehst vor dem Berliner Reichstag. An den beiden Tafeln neben dem Hauptportal prangen die Wappen des alten Kaiserreichs in Stein gemeißelt. Und ganz unten links, da sind sie noch heute, der achtstrahlige Stern Waldecks und der Pyrmonter Doppelanker. Zwei Symbole, die jahrhundertelang zusammengehören. Heute erzähle ich die Geschichte dieser Verbindung. Eine Geschichte, die vor 400 Jahren beginnt. Eine Geschichte von Erbverträgen und Kriegswirren, von klugen Diplomaten und mächtigen Kaisern. Am 7. Dezember 1619 unterzeichnen zwei alte Grafen nämlich einen Vertrag. Sie haben keine Erben, also vermachen sie ihre kleine Grafschaft Pyrmont ihren Vettern aus Waldeck. 6 Jahre später, im Mai 1625, wird es offiziell. Die Waldecker Grafen trinken zur Feier des Tages ein Glas Wasser aus dem hülligen Born, der heiligen Quelle. Und damit beginnt eine Union, die fast 300 Jahre lang dauern wird. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Lokalredakteur und Host in dieser Lokalrunde und wir haben mal zwei Spezialsendungen wieder vor uns. Es sind Weihnachtsferien und wir sind etwas im Urlaub und deswegen gibt es mal wieder einen kleinen Exkurs in die Geschichte Waldecks. Das kam gut an, also gibt es was Neues. Und diesmal geht's um die Verbindung von Waldeck und Pyrmont. Die Wurzeln liegen im Mittelalter. Die Geschichte beginnt nämlich viel früher als das, was wir eben gehört haben, im hohen Mittelalter. Da herrscht zwischen Weser und Eder ein Adelsgeschlecht, dessen Name heute kaum noch bekannt ist. Die Schwalenberger. Ihr Stammschloss liegt bei Marienmünster, nördlich von Höxter. Im Wappen führen sie einen achtstrahligen roten Stern. Diesen Stern kennen wir bis heute. Er ziert das waldeckische Wappen. Die Schwalenberger sammeln fleißig Besitztümer. Sie sind Vögte, also weltliche Vertreter von Schutzherren, von Klöstern und Bischöfen. Ein einträgliches Geschäft. Sie dehnen ihre Macht nach Süden aus, zur Diemel, zur Eder. Einer von ihnen ist Wittekind der Erste. Der hat zwei Söhne, Volkwin und Wittekind den Zweiten. Und beide machen Karriere. Volkwin heiratet um 1150 Clever. Seine Frau Lütgard bringt eine Burg an der Eder mit in die Ehe, Burg Waldeck. Ab 1180 nennt sich die Familie nach dieser Burg. Aus den Schwalenbergern werden die Grafen von Waldeck. Der jüngere Bruder Wittekind II., der zieht nach Pyrmont. Dazu kommen wir gleich. Zunächst, was ist eigentlich mit den beiden Brüdern los? Die gelten als streitlustig und sie geraten mitten hinein in einen der größten Machtkämpfe des Mittelalters. Streit der Giganten. Es ist um 1180. Im Heiligen Römischen Reich herrscht Spannung. Zwei mächtige Adelsfamilien stehen sich gegenüber. Die Welfen und die Staufer. Auf der einen Seite Heinrich der Löwe. Der Welfe ist Herzog von Sachsen und Bayern. Sein Herrschaftsgebiet reicht von der Nordsee bis zur Eder, bis fast vor die Haustür der Schwalenberger. Auf der anderen Seite Kaiser Friedrich Barbarossa. Den könnte man schon mal gehört haben. Der Staufer braucht Truppen für seine Italienfeldzüge und Heinrich soll helfen. Die Brüder Volkwin und Wittekind sind zunächst Gefolgsleute Heinrichs. Sie dienen dem Welfenherzog treu. Doch 1176 verweigert Heinrich dem Kaiser die Gefolgschaft. Barbarossa verliert den Krieg in Oberitalien. Das ist Heinrichs Fehler. Die anderen Reichsfürsten sehen ihre Chance, der Herzog ist ihnen zu mächtig geworden und sie betreiben seine Absetzung. 1179 wird Heinrich nach Magdeburg geladen. Er soll sich rechtfertigen. Er kommt nicht. Und das ist Hochverrat. Jetzt müssen die Schwalenberger Brüder eine Entscheidung treffen. Bei wem stehen sie? Beim Kaiser oder beim Herzog? Sie brechen mit Heinrich. Sie schlagen sich auf die Seite des Kaisers. Das ist aus heutiger Sicht ziemlich klug, denn 1180 wird Heinrich verurteilt, geächtet und als Herzog abgesetzt. Er muss ins Exil nach England. Seine Gebiete werden aufgeteilt. Die Brüder haben also auf das richtige Pferd gesetzt. Die Geburt Pyrmonts. Jetzt wird's interessant für unsere Geschichte. Denn bei der Aufteilung von Heinrichs Reich greift sich der Kölner Erzbischof ein fettes Stück heraus. Philipp von Heinsberg heißt er. Als Reichskanzler ist er einer der mächtigsten Männer im Reich. Er bekommt den südwestlichen Teil Sachsens, das neue Herzogtum Westfalen. Um seine Macht zu sichern, lässt Philipp zwischen 1180 und 84 eine neue Burg bauen, im Tal der Emmer auf dem Schellenberg. Er nennt sie Petri Mons, Petersberg, nach dem Kölner Bistumspatron Petrus. Ob sich der Name Pyrmont auch wirklich von diesem Petersberg ableitet, das ist nicht sicher. Eine andere Erklärung klingt plausibler, die germanischen Wörter Pyrrha für Quelle und Ment für Berg. Pyrmont würde dann Quellenberg heißen. In der Nähe liegt nämlich der Heiligborn. Schon in der Bronzezeit nutzten Menschen diese Heilquelle. Die Römer und Germanen verehren sie. Bei Ausgrabungen findet man Fibeln, Münzen und auch eine prächtige Schöpfkelle. Der Pyrmonter Brunnenfund ist heute im Museum zu sehen. 1184 erscheint die Burg erstmals in einer Urkunde, Castrum Pyrmont. Zwei Jahre später heißt sie Pyrmont. Und wer zieht in diese neue Burg ein? Genau, Graf Wittekind II. Von Schwalenberg, wir hatten ihn schon. Der hat dem Erzbischof Land und das Gut Oesdorf verkauft. Im Gegenzug gibt Philipp ihm die Hälfte seiner neuen Burg zu lehen. Wittekind zieht mit seinen drei Söhnen ein. Fortan nennen sie sich Grafen von Pyrmont. Das ist 1187. Und die Grafschaft Pyrmont ist geboren. Kleine Grafschaft, viele Besitzer. Die Grafschaft Pyrmont bleibt winzig. Etwa ein Dutzend Dörfer gehören dazu. Lügde bekommt spätestens 1246 Stadtrechte. Das ist so ziemlich alles. Die Grafen von Pyrmont regieren nicht lange. Nach 8 Generationen ist Schluss. Um 1429 stirbt Heinrich IV. Sein Sohn Moritz oder Mauritius folgt ihm, der stirbt 1494 ohne Erben. Was nun? Die Grafschaft ist herrenlos. Mehrere Adlige melden Ansprüche an. Der Fürstbischof von Paderborn, Simon zur Lippe, gibt Pyrmont seinem Bruder. Aber auch der Erzbischof von Köln will die Grafschaft haben. Der Streit wird kompliziert. Am Ende bekommt 1498 ein Graf Friedrich von Spiegelberg Pyrmont. Dessen Vater hat eine Schwester des letzten Pyrmonter Grafen geheiratet. Die Spiegelberger regieren etwa 60 Jahre. Friedrich lässt von 1526 bis 1536 ein festes Schloss mit modernen Befestigungssystemen bauen. Wassergraben, Kasematten, Eckbastion. Die Festung ist bereit für das Zeitalter der Kanonen. Sein Sohn Philipp baut das Wohngebäude im Stil der Weserrenaissance aus. Doch 1557 fällt Philipp in Frankreich in einer Schlacht. Diese Linie erlischt dann auch. Und wieder ein Erbschaftsstreit. Diesmal dauert er länger. Ein Pyrmonter Elbfolgekrieg bricht aus. Erst 1584, ungefähr 30 Jahre später, entscheidet das Reichskammergericht in Speyer. Pyrmont fällt an Hermann Simon zur Lippe. Der hat Philipps Schwester Ursula geheiratet. Er lässt das Schloss wieder ausbauen. Und sein Sohn Philipp zur Lippe übernimmt die Grafschaft. Nach dessen Tod 1583 erbt wieder eine Schwester, Walburga von der gleichen Tonna. Die verteidigt mit ihrem Mann Georg das Erbe erfolgreich gegen Paderborn. Die Grafen führen in Pyrmont die Reformation ein. Nach Georgs Tod erben die beiden Söhne Philipp Ernst und Hans Ludwig von Gleichen. Die Waldecker bringen sich ins Spiel. Okay, jetzt haben wir viele Namen gehört. Wo kommt jetzt Waldeck vor? Philipp Ernst und Hans Ludwig sind diese beiden Brüder. Und sie sind schon älter. Und sie haben keine Kinder. Die Nachfolge muss geregelt werden. Am 7. Dezember 1619 setzen die beiden Brüder ein Testament auf. Eine siebenseitige Disputatio. Darin vermachen sie ihre Grafschaft nach ihrem Tod ihrem Vettern, den Grafen Wolrad und Christian von Waldeck. Kurz danach stirbt Philipp Ernst. 6 Jahre später ist es soweit. Vom 29. bis 31. Mai 1625 findet die große Zeremonie statt. 3 Tage lang. Hans Ludwig übergibt Pyrmont offiziell an seine beiden Vettern. Als letzten Akt trinkt der Kanzler Zacharias Wehetor ein Glas Wasser aus dem hülligen Born, dem heiligen Brunnen. Von diesem Tag an nennen sich Wolrad und Christian Grafen von Waldeck und Pyrmont. Und Hans Ludwig stirbt 1631. Trotz des Erbvertrags und der feierlichen Übergabe hat der Fürstbischof von Paderborn noch nicht aufgegeben. Er beharrt auf seinen Ansprüchen auf Pyrmont. Doch diesmal spielt sich der Zwist in einer völlig neuen Situation ab. 1618 ist der Dreißigjährige Krieg ausgebrochen. Protestanten gegen Katholiken, Schweden, Dänen, Spanier, Franzosen, sie alle mischen mit. Die Walliker Grafen sind Protestanten. Der Fürstbischof ist katholisch. Pyrmont liegt strategisch günstig und es hat eine moderne Festung. Was nun folgt, ist ziemlich brutal. Pyrmont wird zum Spielball im großen Krieg. Für die kleinen Grafschaften wie Waldeck ist dieser Krieg eine ziemliche Katastrophe. Plündernde Heere ziehen durchs Land, die Bevölkerung hungert, Dörfer werden zerstört. Doch die Wallecker Grafen Christian und Wolrad sind kluge Diplomaten. Sie spielen auf beiden Seiten. Christian hat 1604 Elisabeth von Nassau-Dillenburg geheiratet. Durch diese Verbindung hat er Zugang zum mächtigen Haus Oranien-Nassau in den Niederlanden. Die sind kalvinistisch und kämpfen gegen die katholischen Spanier. Gleichzeitig pflegt Christian gute Kontakte nach Wien, zum katholischen Kaiser, zu Matthias und zu Ferdinand II. Er wird Kammerherr. Der Kaiser bestätigt 1612 die Reichsunmittelbarkeit Waldecks. Und auch nach Kriegsausbruch hält diese gute Verbindung. Wolrad wendet sich später den Schweden zu. 1630 besucht er König Gustav Adolf. Er handelt einen Bestandsschutz für Waldeck aus. 1639 hat er Feldmarschall Johann Barnea zu Gast in Arolsen, den Oberbefehlshaber der Schweden im Reich. Doch mitten im Krieg sterben die beiden Brüder. Christian 1637, Wolrad 1640. Auch ihre Söhne und Nachfolger sterben früh. Bei Waldeck regieren Witwen und Kinder. Das macht Verhandlungen mit brutalen Kriegsherren nicht gerade einfacher. Pyrmont im Feuer. 1629 beginnt der erzkatholische Fürstbischof von Paderborn, Ferdinand von Bayern, eine 10-monatige Belagerung der Festung Pyrmont. Er will sie den Wallecker Grafen entreißen. Bei den Kämpfen verlieren die Grafen ihr wertvolles Archiv. 1630 gelingt den Paderbornern die Einnahme der Festung. Dabei hilft ihnen ein berüchtigter kaiserlicher General, Gottfried Heinrich zu Pappenheim. Dieser Name lässt die Menschen erschaudern, denn Pappenheim ist im Mai 1631 an der Eroberung und Zerstörung Magdeburgs beteiligt. Es kommt zu Plünderungen, Morden, Massenvergewaltigung. Die ganze Stadt brennt nieder. Etwa 20.000 Menschen sterben. Die Magdeburger Hochzeit erregt in ganz Europa Abscheu. Doch 1633 erobern schwedische Truppen die Festung Pyrmont zurück. Sie übergeben sie ihren walligischen Verbündeten. 1636 fällt sie durch den Streit protestantischer Heerführer erneut an kaiserliche Truppen. 1646 erobern die Schweden sie zurück. Ein Gegenangriff der Paderborner scheitert 1647. Das Renaissance-Schloss wird bei den vielen Kämpfen schwer beschädigt. Hin und her und hin und her. Pyrmont ist nach dieser Zeit ziemlich ausgezehrt. Erst 1648 ist der Krieg vorbei. In Münster und Osnabrück verhandeln die Kriegsparteien jahrelang über den Westfälischen Frieden. Und dieser Frieden bringt Klarheit. Die Waldecker bekommen Pyrmont endgültig zugesprochen. Der König von Schweden und der Kaiser in Wien bestätigen vertraglich die Souveränität Waldecks und den Erwerb der Grafschaft Pyrmont. Doch die Paderborner wollen immer noch nicht aufgeben. Sie fechten einen langen Rechtsstreit aus. Sie bestreiten die Souveränität Pyrmonts. Sein Lehen Paderborns, behaupten sie. Das Reichskammergericht in Speyer entscheidet 1668 zugunsten der Waldecker Grafen. Aber die müssen im Pyrmontschen Hauptvergleich vom 14. März 1668 das Amt Lückte an Paderborn abtreten. Ihnen bleiben jetzt 10 Dörfer und das Wasserschloss Pyrmont. Und ihnen bleiben die Heilquellen am Schloss. Diese Heilquellen werden zum Schatz Pyrmonts. Ein kluger Fürst. Nach den Kriegsverheerungen beginnt der Wiederaufbau. Und dabei spielt ein Mann eine entscheidende Rolle. Georg Friedrich zu Waldeck und Pyrmont. Der ist 1620 in Arolsen geboren. Als junger Mann dient er in Frankreich. 1641 kehrt er zurück und verdient sich seine ersten diplomatischen Sporen. Er steht im Dienste der neutralen Niederlande. Er verhandelt mit dem Kaiser und mit den Schweden. Georg Friedrich erkennt, die Heilquellen in Pyrmont sind wertvoll. Man kann damit Geld verdienen. Man muss sie nur richtig vermarkten. Die Quellen sind schon Jahrhunderte alt bekannt. Der hüllige Born und der benachbarte Brodelborn ziehen bereits in den ersten drei nachchristlichen Jahrhunderten Besucher an. 1370 beschreibt ein Dominikanermönch die beiden hellen Quellen. 1552 sprudelt der Brodelborn nach langer Pause wieder. Gedruckte Werbeschriften verbreiten sich in mehreren Städten. Sie loben das Heilwasser. 1556 und 57 kommt es zum großen Wundergeläuf, so heißt das. Zehntausende Pilger aus ganz Europa strömen nach Pyrmont. Sie suchen Heilung in der wundertätigen Quelle. Es heißt, Lahme könnten wieder gehen, Blinde wieder sehen, Taube wieder hören. In dieser Zeit beginnt schon der Versand des Mineralwassers. In Fässern, Tonnen und Flaschen wird es meilenweit ausgeliefert. Als dieser Rechtsstreit 1668 beendet ist, treibt Georg Friedrich den Ausbau der Kureinrichtung voran. Nach dem Vorbild der Eichenallee in Arolsen lässt er eine vierreihige Lindenallee vom Schloss zur Quelle anlegen. Den Brunnenplatz, die Bundesstraße. Über dem hülligen Born entsteht ein Brunnenhaus. Es wird 200 Jahre bestehen bleiben. Außerdem lässt er die ersten Logierhäuser für Gäste bauen, entlang der Brunnenstraße und der Allee. Bald kehren regelmäßig namhafte Adlige mit ihren höfischen Bediensteten ein. Der Kurbetrieb nimmt Fahrt auf. Und dann kommt der große Coup. Im Juni und Juli 1681 lädt Georg Friedrich zum Fürstensommer nach Pyrmont ein. Fürstensommer. Vom 24. Juni bis 21. Juli, also ungefähr einen Monat, 1681, versammeln sich 34 fürstliche und königliche Persönlichkeiten in Pyrmont, darunter regierende Könige und Fürsten. Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Landgraf Karl von Hessen, Herzog Ernst August von Hannover, die Königin von Dänemark. Was führt sie nach Pyrmont? Die Heilquellen, aber nicht nur, es geht auch um Politik, um Kontakte, um Sehen und gesehen werden. Georg Friedrich hat ein hohes Ansehen. Er ist Diplomat, Militär, Generalfeldmarschall des Reiches. Er hat ein großes Netzwerk. Deshalb kann er diese illustre Gesellschaft nach Pyrmont locken. Das Treffen erregt in ganz Europa große Aufmerksamkeit. Zeitungen schreiben darüber, sogar die Wiener Mercurii-Relation berichtet. Höfe aus dem Ausland schicken Gesandte nach Pyrmont, um sich berichten zu lassen. Der Fürstensommer macht Pyrmont berühmt. Der Besuch der Heilquellen wird zu einem gesellschaftlichen Ereignis für den Adel. Hier muss man gewesen sein. Hier knüpft man Kontakte. Hier erfährt man Neuigkeiten. Pyrmont steigt auf zu einem der führenden Kurbäder Europas. Ausblick auf Teil 2. Georg Friedrich stirbt 1692, doch sein Werk lebt weiter. Seine Nachfolger bauen Pyrmont weiter aus. Sie brauchen das Geld aus dem Kurbetrieb. Die Staatskassen sind chronisch knapp und leer. In der Barockzeit sind Glanz und Gloria für Herrscher unverzichtbar. Repräsentative Bauten, üppiger Hofstaat, rauschende Feste, das kostet. Die Waldecker müssen mitspielen. Wegen der Ansprüche der benachbarten hessischen Landgrafen, wegen ihres Prestiges, wegen ihrer Existenz. Also bauen sie. In Arolsen entsteht die barocke Resistenz. Schloss Friedrichstein in Wildungen wird ausgebaut. Und in Pyrmont entsteht von 1706 bis 1710 ein neues Barockschloss. Der Kurbetrieb blüht. Pyrmont wetteifert mit dem berühmten Karlsbad um den ersten Platz der europäischen Bäder. Doch im 19. und 20. Jahrhundert kommt es anders. Die Welt verändert sich. Revolutionen fegen über Europa. Das Fürstentum gerät in Krisen und am Ende trennen sich die Wege von Waldeck und Pyrmont wieder. Und davon erzähle ich in der zweiten Folge. Und das war es mit dieser Sonderfolge, Teil 1 von 2 zur Beziehung von Waldeck und Pyrmont. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich sonst und was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir. Und wir greifen das Thema vielleicht mal auf und quatschen im Podcast darüber. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 7372 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Kommende Woche Folge 33, wie gesagt Teil 2 von 2 zur Beziehung von Waldeck und Pyrmont. Und danach geht's im normalen Rhythmus wieder weiter mit dem Rückblick der Woche, mit dem Fokusthema und mit der guten Nachricht. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck und Pyrmont bewegen. Dein Dennis Schmidt.